Was können wir Besseres tun, als dich anzubeten? Was können wir Besseres tun, als zu dir zu laufen mit unseren Fragen, mit dem, was uns bewegt, mit auch unserem Kummer und unseren Sorgen? Wenn wir dich groß machen, Herr, und dich in deinem Licht sehen, dann werden unsere Umstände und Probleme ziemlich klein. Und wir merken, du hast alles im Griff, Herr. Du kannst alles tun. Du bist derjenige, der Unmögliches möglich macht. Wir wollen dir, Herr, an diesem Wochenende sagen, dass du das Größte und das Beste bist, was uns jemals passiert ist. Und selbst wenn wir Dinge nicht einordnen und verstehen können, stehen wir vor dir mit erhobenen Händen und schauen auf dich und geben dir die Ehre, die du verdient hast. Danke, Herr, dass du jetzt nicht nur diesen Raum füllst, sondern unsere Herzen und dass du zu uns reden willst. Das ist unser Wunsch und das ist unser Gebet. Amen. Amen. Ich möchte nochmal von Herzen Danke sagen für die Einladung und für das Vertrauen. Es ist echt grandios, dass ich hier sein darf, dass ich zu euch sprechen darf. Fühle mich groß geehrt, wenn Leute mir zuhören. Und meine Überzeugung ist, dass heute Gott in dein Leben sprechen kann, wenn du mit einem offenen Herzen hier sitzt. Ich möchte heute über den Propheten Jeremia aus dem Alten Testament sprechen, weil wir von seiner Person und von seiner Botschaft super viel lernen können. Vielleicht ist jemand da, der noch gar nicht so geübt ist mit der Bibel und vielleicht mit Jesus und mit Gott gar nicht so viel am Hut hat. Wenn wir über Jeremia sprechen, dann sind wir ungefähr 600 Jahre vor Jesus. Und trotzdem ist all das, was wir im Alten Testament lesen, schon so ein Fingerzeig auf Jesus hin. Die Bibel und die Botschaft der Bibel will eigentlich uns Jesus als schlussendliche Offenbarung und Herrlichkeit Gottes präsentieren. Aber so vieles, was vor Jesus passiert ist, deutet ihn schon an. Und wir können von Gott und von dem, wie er mit den Menschen gehandelt hat, super viel lernen. Zum Beispiel vom Propheten Jeremia, mit dem ich mich in den letzten Wochen beschäftigt habe. Und über ihn möchte ich reden. Ich lese mal die Geschichte seiner Berufung. Das ist Jeremia 1, die Verse 4 bis 8. Und was da passiert, ist so abgefahren gut. Wirklich, wir müssen mal richtig reintauchen und das auf uns wirken lassen und dann gemeinsam überlegen, was das mit unserem Leben auch zu tun haben könnte. Schaut mal, hier lesen wir von den allerersten Worten, mit denen Gott in das Leben des jungen Jeremia hineinplatzt. Eines Tages sprach der Herr zu mir: Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften verkündet. Ich aber erwiderte: Oh nein, mein Herr und Gott, ich habe keine Erfahrung im Reden, ich bin noch viel zu jung. Doch der Herr entgegnete: Sag nicht, ich bin zu jung. Zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkünden, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht vor ihnen. Ich bin bei dir und werde dich beschützen. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Mal bis hierhin. Die Fußballbegeisterten und Sportverrückten unter uns werden diese Dame auf dem Foto erkennen. Hat irgendjemand eine Ahnung? Lass mich nicht im Regen stehen. Wir sind in Ostfriesland. Alles klar. Ich habe verstanden. Danke. Maria Dolores dos Santos Aveiro. So heißt die Mama von Cristiano Ronaldo. Ah, jetzt hat sich das auch bis nach Remmels rumgesprochen. Der Cristiano Ronaldo, ne? Man kann ja von dem halten, was man will. Und das ist auch eine ewige Diskussion, ob er oder Lionel Messi jetzt der beste Fußballer aller Zeiten sein soll. Wie auch immer, ist mir auch völlig wurscht. Der Cristiano Ronaldo, der versteht es ja, sich selbst zu inszenieren. Und vor ein paar Jahren hat es eine Dokumentation über sein Leben gegeben. Hat die irgendjemand gesehen? Okay, wir werden noch warm miteinander. So, und Und in dieser Dokumentation sitzt seine Mama vor der Kamera und erzählt unter Tränen, dass vor 30 Jahren, als sie mit Cristiano schwanger gewesen ist, sie tatsächlich über einen Schwangerschaftsabbruch nachdachte. Sie war emotional und auch finanziell völlig am Ende und wollte eigentlich abtreiben. Wie gut, dass sie das nicht getan hat. Als Pastor bin ich natürlich mit unterschiedlichsten Menschen im Kontakt und unterwegs. Und zurzeit begleiten meine Frau und ich eine junge Frau, die schon zum zweiten Mal ungewollt schwanger ist. Und beim ersten Mal hat sie abgetrieben. Und jetzt beim zweiten Mal erinnert sie sich an den Schmerz von früher und sagt, ich kann das nicht nochmal übers Herz bringen, ein Kind gehen zu lassen. Ich werde dieses Kind austragen. Und was für eine große Ehre, dass ich als Pastor in das Leben so einer jungen Frau hineinsprechen kann und sagen kann, weißt du, dein Kind ist es wert. Dieses Kind hat noch niemand von uns auf der Agenda. Niemand. Niemand hatte den kommenden Weltfußballer auf der Agenda, als Maria schwanger gewesen ist mit ihm. Niemand. Gott hat ihn gesehen. Gott hat ihn gesehen. Gott hat Cristiano gesehen. Gott hat dich gesehen. Gott hat mich gesehen. Wie gut ist das eigentlich, was Gott Jeremia da erzählt? Wenn Gott so in mein Leben hineinplatzt, ohne Witz, er hat mich sofort. Ich bin all in. Wenn er mir erzählt, weißt du was, Benny, Menschen mögen dich übersehen, ich übersehe dich nicht. Dann würde ich sagen, okay Gott, ich bin dabei. Also wenn es jemanden gibt, der mich im Mutterleib sieht, der mich formt, der mich bildet, der mich will, der mich erwählt, ich bin dabei. Und das ist das Erste, was wir aus dem Leben von Jeremia lernen können. Menschen mögen dich übersehen, Gott übersieht dich nicht. Für Menschen magst du ein Zufall sein. Für Menschen magst du ein Unfall sein. Für Menschen magst du ein Reinfall sein. Für Gott bist du ein Glücksfall. Er guckt dich an und weiß ganz genau, du bist mein Spatz. Ich habe dich gewollt, ich habe dich geformt, ich habe dich gebildet. Ich meine, hey, wir sprechen von Gott, von demjenigen, der mit seinem Mund das ganze Universum in Existenz gesprochen hat. Sonne, Sterne, Mond, alles, was wir sehen können, existiert, weil er gesprochen hat. Aber als er den Menschen gemacht hat, hat er Hand angelegt. Den Menschen hat er geformt, den Menschen hat er herangebildet. Vielleicht habt ihr schon mal von folgendem Künstler gehört, der am Anfang des 15. Jahrhunderts vor so einem großen, felsigen Block stand und mit Hammer und Meißel unermüdlich gearbeitet hat. Und andere Künstler kamen vorbei und haben ihn angesprochen. Was machst du da? Warum arbeitest du da so geduldig? Was ist mit dir los? Und er sagte, weil ich hier einen Engel sehe, der heraus möchte. Und der Künstler ist Michelangelo gewesen. Und er arbeitete damals an der David-Statue, die steht, glaube ich, heute in Florenz und gilt als wohl bedeutendste Skulptur der gesamten Kunstgeschichte. Warum erzähle ich uns das? Weil ein Künstler in seiner Vorstellungswelt bereits das sieht, was in der Welt noch gar nicht existiert. Und Gott ist der Meisterkünstler. Er schaut dich an und du magst hier sitzen als so ein kalter, felsiger, sturer Marmorblock. Aber Gott weiß, in ihm steckt ein Engel und den will ich herausbilden. In ihr steckt eine Prinzessin und die werde ich herausbilden. Gott guckt dich an und er sieht bereits etwas in deiner Zukunft. Und er hat dich auf der Agenda, auch wenn Menschen dich übersehen. Hey, von so einem Gott spreche ich hier heute Abend, der aufkreuzt in dem Leben des jungen Jeremia und sagt, niemand hatte dich auf dem Plan. Ich habe dich gesehen, ich habe dich geformt, ich habe dich gebildet und ich habe dich erwählt, mir zu dienen. Hey Jeremia, hey Cristiano, hey Caroline, hey Daniel, hey Mike, hey Imke. Ich habe einen Plan für dein Leben, da spricht Gott heute Abend in dein Leben hinein. Ich habe dich gesehen und ich habe dich gewollt. Das ist das, was wir von Jeremia lernen können. Wie reagiert Jeremia? Ähnlich wie Mose, ne? Mose hat auch gesagt, ich kann nicht so gut reden. Und auch Jeremia, hey, ich bin kein guter Redner und außerdem bin ich noch viel zu jung. Und jetzt könnte man ja meinen, Jeremia kommt hier mit einer faulen Ausrede um die Ecke. Ich glaube, das war keine faule Ausrede. Es gibt wohl den Fall der faulen Ausreden. Da sind wir, die wir so fromm sozialisiert wurden durch unsere Familien, wir sind da auch sehr gut drinne in frommen Ausreden. Das muss ja gar nicht um eine große Berufungsgeschichte gehen. Da kommt vielleicht irgendjemand an und sagt, hey, jetzt am Samstag, wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Du, da ist eine Flüchtlingsfamilie zu uns in die Kirche gekommen und die zieht um und hast du nicht Lust, am Umzug mitzuhelfen? Oh, da verspüre ich jetzt gerade keinen Frieden drüber. Nee, da hat Gott zu mir noch nicht geredet. Man muss sich erst mal ins Gebet gehen. Wir sind gut mit faulen Ausreden. Und der Grund ist, am Samstag läuft Bundesliga. Das ist eigentlich der wirkliche Grund, aber wir wollen es nicht zugeben. Aber hier, in diesem Moment, ich glaube nicht, dass es sich um eine faule Ausrede gehandelt hat. Denn ein lediger, unverheirateter Mann, 600 Jahre vor Christus, der keine eigene Landwirtschaft besaß und immer noch zu Hause bei seinen Eltern lebte, hatte öffentlich überhaupt gar kein Rederecht. Den konnte man gar nicht ernst nehmen. Wenn der seinen Mund aufgemacht hätte, dann wäre er zum Gespött der Menschen geworden. Das war also ein guter Einwand von Jeremia, eine gute Frage. Hey, und wenn Gott in dein Leben kommt und du merkst, da kommt sowas wie eine Berufung, du verspürst Gottes Reden, dann hast du ehrliche und aufrichtige Fragen und es ist gut, diese Fragen zu stellen. Gott, bin ich schon so weit? Kann ich das, wozu du mich rufst? Bestätigen das andere Menschen in meinem Leben? Gibt es vielleicht geistliche Leiter, die mich bisher begleitet haben, die das genauso sehen können? Es gibt gute, es gibt aufrichtige Fragen. Und es ist gut, wenn wir diese Fragen stellen. Aber wir sollten diese Fragen niemals stellen, um uns aus dem Plan Gottes heraus zu manövrieren, sondern immer stellen, um uns in den Plan Gottes hinein zu manövrieren. Das ist der Unterschied. Und vielleicht bist du in deinem Leben an einem Punkt, wo du merkst, Gott hat dies und jenes gesprochen. Fang an, ihn aufrichtig und ehrlich zu fragen. Komm nicht mit faulen Ausreden, sondern mit aufrichtigen, ehrlichen Fragen und erwarte, dass Gott darauf antwortet. Hey, ich meine, was für eine krasse Berufung. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern Gottes Botschaft verkündet. Hier wird uns ja nicht verraten, wie alt Jeremia gewesen ist, aber Bibelprofis sagen, der ist ungefähr 18 gewesen. Und er soll ein Prophet sein, der den Völkern Gottes Botschaft verkündet. Natürlich zuckt Jeremia zusammen und merkt, diese Berufung, die ist zu groß. Ich bin dieser Aufgabe nicht gewachsen. Vielleicht hat auch Gott schon in dein Leben gesprochen. Hey, gründe den Hauskreis in deiner Schulklasse. Lade die Jungs ein zum PlayStation spielen und dann am Ende erzähl ihnen von Jesus. Vielleicht hat Gott schon in dein Leben gesprochen. Hey, mach die Ausbildung zur Krankenschwester und dann geh mal für 1-2 Jahre nach Indien und diene den heimatlosen Kindern auf der Straße. Ja, hey, wag es mal. Mach dich selbstständig, kreier mal ein IT-Business und entwickel gute Programme und Websites für Kirchen, weil die sind meistens miserabel von Kirchen. Vielleicht hat Gott irgendwie in dein Leben gesprochen und du zuckst zusammen und denkst, es ist viel zu groß. Ich will dir sagen, wenn du diesen Moment erlebt hast, wahrscheinlich hat Gott gesprochen. Wenn es so klein ist, ne? Wenn du die Finanzen schon hast, wenn du das Studium schon in der Tasche hast, wenn du eigentlich morgen anfangen könntest, weil da war es bestimmt nicht Gott. Wenn es aber viel zu groß erscheint, möglicherweise hat er gesprochen. Meine Erfahrung ist, wenn der große Gott in mein kleines Leben hineinkommt, dann werde ich aus meiner Komfort- und Bequemlichkeitszone herauskatapultiert und fange an, groß zu träumen. Und wenn ich ihn in seiner Herrlichkeit, in seiner Größe, in seiner Schönheit entdecke, dann kann ich gar nicht klein denken, dann muss ich groß träumen. Und Jeremia ist einfach überfordert. Und er spürt, Gott will mich als Teil einer Sache gebrauchen, die so viel größer ist, als ich selbst es bin. Und ich brauche ihn. Und es ist doch so Weltklasse, wie Gott darauf antwortet: Sag nicht, ich bin zu jung. Zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkünden, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht vor ihnen. Im Hebräischen heißt es wortwörtlich: Fürchte dich nicht vor ihren Gesichtern. Ich weiß ganz genau, was damit gemeint ist. Fürchte dich nicht vor ihren Gesichtern. Hat irgendjemand von euch schon mal vor Menschen gesprochen? Wenn Blicke töten könnten, so wie jetzt in diesem Moment. Fürchte dich nicht vor ihren Gesichtern. Ich bin mit dir. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Und das Zweite, das du heute Abend von Jeremia lernen kannst: Wen Gott beruft, den befähigt er auch. Wen Gott beruft, den macht er auch stark, den macht er auch fähig, in dieser Aufgabe unterwegs zu sein. Jeremia hat schließlich eingeschlagen in die Hand Gottes. Er hat eingewilligt. Er hat sich locken lassen. Ich glaube, mir wäre es ähnlich gegangen, wenn ich merke, so ein großer Gott klopft an meine Lebenstür und zieht mich in seine Nähe. Ich wäre wahrscheinlich auch mitgegangen. Und dann merken wir im Laufe seines Lebens und seines Wirkens, dass Jeremia in der schwierigsten Zeit des alten Israels seinen Dienst verüben sollte. Jeremia hat alles Mögliche mitbekommen während der 40 Jahre, wo er gedient hat. Den Niedergang der Großmacht Ägyptens und dann den Aufstieg der Großmacht Babylons bis hin zur Zerstörung Jerusalems und der Tempelmauern beziehungsweise der Stadtmauern und des Tempels und der Wegführung der hohen Gesellschaftsschichten aus Jerusalem nach Babylon. Jeremia hat das alles erlebt und das ist die ultimative Tragödie in der Geschichte des alten Israels gewesen. Denn die heilige Stadt Jerusalem, dort, wo der Name Gottes und die Herrlichkeit Gottes wohnen sollte, lag in Schutt und Asche. Und genau in dieser Zeit hat Jeremia gewirkt. Und er war nicht nur ein Sprachrohr Gottes, er sollte nicht nur verkünden, was die Botschaft Gottes war, er sollte mit Körper und Seele demonstrieren, was die Botschaft Gottes war. Also nicht nur reden, sondern wirklich erleben. Zwei Beispiele. In Jeremia 16, Vers 1 spricht Gott zu ihm: Pass auf, Jeremia, du sollst niemals heiraten und niemals Kinder haben. Und an deinem Leben wird das Volk Israel, werden die Menschen in Jerusalem sehen, dass sie sich so verhalten, dass sie völlig unfruchtbar geworden sind und nichts Gutes aus ihnen hervorgehen wird. Ich meine, hey, zur damaligen Zeit war das so ziemlich das Peinlichste, was man einem Mann antun konnte, ohne Frau und ohne Kinder zu bleiben. Jeremia stand sein ganzes Leben lang alleine da. 40 Jahre lang erzählte er den Menschen irgendwas, 40 Jahre lang wurde er ignoriert. Niemand hat auf ihn gehört. Ganz im Gegenteil, seine Familie hat ihn verworfen, seine Freunde haben ihn verworfen. Die falschen Propheten und Priester haben ihn der Gotteslästerung bezichtigt. Das Volk wollte ihn umbringen. Der König hat nach seinem Leben getrachtet. Und all das hat auch innere Konflikte bei ihm ausgelöst. Und in Kapitel 27, Vers 2, sagt Gott zu ihm: Weißt du, Jeremia, fertige dir mal so ein Joch aus Holz an, so ein Joch, wo eigentlich die Ochsen eingespannt werden, und lauf mit diesem Joch Tag ein, Tag aus durch die Stadt Jerusalem, als Demonstration dafür, dass die Unterwerfung unter das starke Volk Babylon kurz bevorsteht. Ich mein Gott, du hast ihn so gelockt am Anfang. Und er konnte eigentlich gar nicht anders, als zu sagen: Ja, ich gehe mit dir. Und jetzt erlebt er hier so einen Dreck. Wie ist das möglich? Ich sag euch, als ich im Laufe meines jungen Lebens viele tolle Begegnungen mit Gott hatte und gespürt habe, er ist real und er zieht mich in seine Nähe, ich konnte nicht widerstehen. Und ich habe gemerkt, es ist auch total blöd, von seiner Berufung wegzulaufen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, weil deine Berufung holt dich ein und Gott klammert an dir, so wie er an dem Jona geklammert hat und gesagt hat: Nee, mein Junge, falsche Richtung, dreh mal um. Und dann hatte Gott mich und ich war all in. Ich habe meinen Job bei Daimler aufgegeben, obwohl mir gerade ein toller Vertrag hingelegt worden war, und habe gesagt: Ich gehe, ich werde Pastor. Und dann hat man so Vorstellungen, ne? Man predigt, das Feuer Gottes fällt, alle Menschen gehen auf die Knie, geben ihr Leben dem Herrn und so weiter. Und alles wird Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich habe gemerkt, meine ganzen Vorstellungen und Wünsche, die konnte ich einfach mal über Bord werfen. Das Leben hat sich nicht so entwickelt, wie ich mir das zurechtgeträumt hatte. Man merkt es mir vielleicht heute nicht mehr an, aber ich bin ein extrem schüchterner Typ gewesen. Ich habe in der Schule mein Maul nicht aufbekommen. Ich habe es gehasst, vor Leuten zu sprechen. Und als Gott mich so geknetet und geformt hatte und ich so langsam in Fahrt kam, habe ich mit 29 Jahren, vor 4,5 Jahren, von jetzt auf gleich einen Schlaganfall gehabt. Mein kleiner Sohn hat in der Nacht gerufen. Ich bin zu seinem Bett hingegangen, hab mich gebeugt, um ihn aus dem Bett zu nehmen. Und die Lichter waren aus in dem Moment. Und ich lag die ganze Nacht auf dem Boden, habe nur gekotzt, ich weiß nicht wie viel. Am nächsten Morgen im Krankenhaus merke ich, ich bin wie gelähmt. Ich kann mich nicht bewegen. Und ich kann nicht sprechen. Alles weg. Klar, denken konnte ich doch. Aber mein Körper hat nicht mehr mitgemacht. Ich wollte ein Glas Wasser greifen und ohne Witz, so langsam in Zeitlupe habe ich das probiert und ich habe daneben gegriffen. Ich dachte, ich bin bescheuert. Und ich dachte, ach so, Gott, du hast mich gerufen? Du hast zu mir gesprochen? Ich soll ein Verkündiger deines Wortes sein? Ich krieg meinen Mund nicht mal auseinander. Und ich bin dann 3 Monate auf Reha gewesen, musste alles neu lernen, mich bewegen, gehen, vorm Spiegel sprechen, den Mund wieder vernünftig zu bewegen. Und dass ich heute hier stehen kann, ist nur ein Wunder Gottes. Aber es war eigentlich nicht das, was ich mir so vorgestellt und gewünscht habe. Ich sag dir heute Abend nicht, Gott ruft dich, schlag ein in seine Hand und alles wird happy clappy. Nein, es kommen Dinge, die können wir nicht einordnen, die können wir nicht verstehen. Aber das Dritte, was wir von Jeremia lernen können, Erfolg ist nicht Applaus von Menschen. Erfolg ist Anerkennung von Gott. Schaut mal, wie wir Erfolg definieren. Erfolg heißt, du erreichst deine Ziele. Du genießt die Früchte deiner harten Arbeit. Du bekommst Applaus von deinen Nachbarn, von deinen Arbeitskollegen, von den Leuten aus deiner Familie, weil du hast dir was vorgenommen, du hast es durchgezogen und du hast etwas erreicht. Und dann hast du es vielleicht sogar geschafft, ein Haus zu bauen und machst eine tolle Karriere, kriegst es hin, 2-3 Mal im Jahr in Urlaub zu fliegen. Und du kannst behaupten, du bist erfolgreich. Ey, wenn wir mit diesen Maßstäben das Leben des Jeremia bemessen, dann müssen wir feststellen, er war ein erbärmlicher Versager, oder? Wisst ihr, wenn Gott uns ruft, dann können wir nicht mit den Maßstäben für Erfolg, die in dieser Welt angewandt werden, unsere Berufung bemessen. Weißt, Gott ruft dich. Und es geht ihm nicht darum, wie viel Instagram-Follower du hast oder wie hoch der Betrag auf deinem Sparbuch ist. Es geht ihm nicht einmal darum, in meinem Leben, wie viele Menschen in den Gottesdienst meiner Church kommen. Das interessiert ihn gar nicht. Er guckt auf mein Herz. Er schaut aus nach Treue, nach Gehorsam, nach Vertrauen. Und ich will dir sagen, wenn Gott dich ruft, er verrät dir nicht alles. Da kommen Dinge auf dich zu, mit denen hast du nicht gerechnet. Aber egal, was die Menschen da draußen sagen, wichtig ist, was Gott sagt. Wichtig ist, wie er dein Leben beurteilt, wie er auf dein Herz schaut. Deswegen fass dir ein Herz. Sei mutig, verzichte auf die Angst, hör auf sein Wort, er ist mit dir. Es geht nicht so darum, dass Menschen dir zu applaudieren und dir zu jubeln, sondern dass Gott in deinem Leben ist. Und sein Maßstab für Erfolg ist ein ganz anderer als in dieser Welt. Tja, und dann merkt Jeremia, in dieser schwierigen Zeit des alten Israels ist er der absolute Gerichtsprophet. Er muss den Leuten immer wieder sagen, hey, ihr seid Götzendiener geworden, ihr seid so voller Sünde, ihr habt Gott den Rücken zugewendet. Wisst ihr was? Gott wird euch vernichten. Das ist nicht unbedingt eine populäre Botschaft. Aber genau dazu war Jeremia gerufen. Aber dann in der Mitte des Jeremia-Buches. Und die 52 Kapitel des Jeremia-Buches, die lesen sich wie so ein Horrorfilm. ein Krieg jagt den nächsten, Zerstörung ohne Ende. Aber in der Mitte des Buches, Kapitel 30 bis Kapitel 33, da flackert Hoffnung auf. Das ist so, als ob einer mitten in der Dunkelheit das Licht anschaltet und sagt, hey, nur dass ihr es schon mal wisst. Also Gott ist kein Gott, der eure Zerstörung und Vernichtung will. Er arbeitet eigentlich schon daran, euch wieder aufzubauen und wieder herzustellen, nachdem die Vernichtung passiert ist. Und es ist unfassbar gut, was Jeremia in den Kapiteln 30 bis 31 bis 33 den Leuten von Jerusalem sagt. Ich pick mal in Jeremia 31 die Verse 23 heraus. 23. Gott sagt, ich bin ihnen von ferne erschienen. Und da meint Gott das Volk. Ich bin ihnen von ferne erschienen und habe zu ihnen gesagt, ich habe euch schon immer geliebt. Darum bin ich euch stets mit Güte begegnet. Und dann später am Ende des Kapitels in Vers 20, Ephraim, ein anderer Ausdruck für Israel, ist mein geliebter Sohn, mein Lieblingskind. Immer wenn ich ihm Strafe androhe, muss ich doch in Liebe an ihn denken. Und es bricht mir das Herz. Ich muss Erbarmen mit ihm haben. Gott kann gar nicht anders. Er muss zwar die Sünde des Volkes verurteilen, aber er arbeitet eigentlich schon an seinem Plan der Wiederherstellung, an seinem Plan des Erbarmens. Und mitten in dieser Dunkelheit versteht es der Gerichtsprophet Jeremia, Hoffnung zu bringen. Und das vierte, was wir von Jeremia lernen können, ist, wer Hoffnung bringt, der leitet in die Zukunft. Ich weiß nicht, ob du in deiner unmittelbaren Umgebung so Kritiker und Griesgräme hast, die eigentlich von morgens bis abends nur eine negative Brille aufhaben. Das Glas ist immer halb leer und niemals halb voll. Aus jeder Mücke wird ein Elefanten gemacht. Jeder Furz ist ein Donnerwetter. Kennst du solche Leute? Du bist mit denen zusammen und du denkst, ey, die Welt geht gleich unter. Die kriegen es nicht hin, so ein bisschen positive Einstellung und Atmosphäre zu transportieren. Jeremia hat das geschafft. Trotz allem, einige Bibelausleger sagen, Jeremia, der war depressionsgefährdet, was der alles durchgemacht hat. Aber er kriegt es hin, mitten im Unheil von dem Heil zu sprechen. Mitten in der Ausweglosigkeit den Ausweg aufzuzeigen. Hey, und ich will dir sagen, dort, wo du trotz deiner negativen Umstände positiv im Herzen bleibst, da leitest du in die Zukunft. Menschen, die Hoffnung bringen, sie führen in die Zukunft. Weil Gott am Ende, er will immer die Hoffnung aufleuchten lassen. Die Bibel spricht viel von Sünde. Das Buch Jeremia spricht viel von Sünde. Aber die Bibel hat gar kein Interesse an der Sünde an sich, sondern immer nur an der Überwindung der Sünde. Und wenn Gott dein Leben anschaut, hat er gar nicht so sehr Interesse an dem, was alles schief läuft und was alles falsch läuft und an deinen miesen Einstellungen und an dem, was du diese Woche wieder alles verbockt hast. Er hat Interesse daran, dass du das überwindest und er dir die Kraft dafür geben kann. Ich habe ein Zitat gelesen von Ralph Marston, ein ehemaliger Footballspieler aus Amerika. Being positive in a negative situation is not naive, it's leadership. Positiv zu bleiben in einer negativen Situation ist nicht naiv. Das ist Leiterschaft, das ist Leiten, das ist Führung. Und Jeremia hat das verstanden. Um mich herum stürzt gerade die Welt ein, aber ich zünde das Licht an. Ich schimpfe nicht über die Dunkelheit, ich zünde das Licht an. Ich bringe Hoffnung in die Hoffnungslosigkeit. Freunde, dazu sind wir gerufen. Dazu sind wir gerufen. Selbst wenn alles mies um uns herum ist, den Menschen den Ausweg aufzuzeigen. Ich komme langsam zum Ende. Ist das okay für euch, dass ich zum Ende komme? Ihr seid noch da, ne? Okay. Und schau mit euch nochmal auf Jeremia 31, Vers 3. Ich habe euch schon immer geliebt. Wisst ihr, wortwörtlich heißt es dort im Hebräischen mit ewiger Liebe habe ich euch geliebt. Wisst ihr, die Basis dessen, dass Gott Jeremia schon im Mutterleib gesehen und gebildet hat, die Basis dessen, dass Gott Jeremia nicht nur beruft, sondern auch befähigt und stark macht für seine Aufgabe, die Basis dessen, dass Gott ihm Erfolg im göttlichen Sinne schenkt, die Basis dessen, dass Jeremia in der Lage ist, Hoffnung zu bringen mitten in der Hoffnungslosigkeit. Die Basis ist die ewige Liebe Gottes. Die ewige Liebe Gottes. 40 Jahre ungefähr hat der Dienst von Jeremia gedauert. Wenn man heute alt wird, dann wird man vielleicht 80 oder 90. Was ist das schon im Vergleich zur Ewigkeit? Hey, wir sind überhaupt nicht in der Lage, in Ewigkeitsdimensionen zu denken, oder? Ich habe uns mal was mitgebracht. Schaut mal, hier haben wir ein Seil, ja? Jetzt hat dieses Seil ja leider Anfang und Ende. Aber lasst uns mal so tun, als hätte dieses Seil kein Anfang und Ende. Als würde es irgendwie eine Trilliarde Mal um die Erde herumlaufen und so ein großes Wollknäuel aus der Erde machen. Dann wäre das vielleicht die Ewigkeit. Okay? Ich meine, es ist super schwierig, dass wir uns das vorstellen können. Weil für uns Menschen muss ja alles Anfang und Ende haben. Wir sind an Zeit und Raum gebunden. Gott aber steht in einer ganz anderen Dimension. Auch Gott, der hat keinen Anfang, er ist der Anfang. Wie gesagt über Gott, er ist Alpha und Omega, Anfang und Ende. Er hat es nicht, er ist es. Wenn wir also sagen, dieses Seil demonstriert uns die Ewigkeit, dann sind vielleicht diese 5 Zentimeter unser Leben im Hier und Jetzt. Dann ist das hier was Jeremia erlebt hat. Dann ist das hier das, was du erlebst. Und innerhalb dieser 5 Zentimeter suchst du die Erfüllung. Du suchst alles. Du suchst Menschen, die dich lieben. Du suchst Freude. Du suchst Erfüllung. Du suchst Sinn. Du fragst dich innerhalb dieser 5 Zentimeter, wofür lebe ich, wofür will ich mein Leben einsetzen, wofür will ich kämpfen. Und manchmal sind wir so fokussiert auf diese 5 Zentimeter, dass wir gar nicht merken, dass Gott uns liebt mit einer ewigen Liebe. Und dass alles, was wir hier erleben, das basiert eigentlich auf dieser ewigen, fantastischen Liebe Gottes. Und wie gut wäre es, wenn du heute Abend mal deinen Blick von diesen 5 Zentimetern hebst und mal den Gedanken zulässt, dass es etwas außerhalb deines Lebens gibt. Etwas, was größer ist als du. Etwas, was stärker ist als du. Etwas, das dynamischer ist als du. Und einfach mal eintauchst in diese ewige, in diese fantastische, in diese große Liebe Gottes. Und dann merkst du, hey, diese 5 Zentimeter sind eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Sind eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Denn von Ewigkeit her hat Gott mich gesehen, hat Gott mich gewollt, hat Gott mich geliebt, hat Gott mich gebildet, hat Gott mich erwählt. Und in seiner Liebe, da darf ich leben, da darf ich eintauchen. Trotz all dem, was ich gerade hier nicht verstehe. Das Motiv Gottes in allem, was er tut, ist immer Liebe. Vielleicht kann man sagen, Liebe ist das, was Gott zu Gott macht. Mit seinen Augen sieht er Liebe. Mit seinen Ohren hört er Liebe. Mit seinen Händen formt er Liebe. Gott ist Liebe. Und er schaut dich voller Liebe an. Und deswegen hat er eine Berufung für dich. Und deswegen hat er einen Plan für dich. Und deswegen wird er dich befähigen, wird er dich stark machen, wird er dich zurüsten. Deswegen wird er dir auch Kraft geben für die schwierigen Zeiten. Und wird dir deutlich machen, hör nicht auf das, was diese Welt als Erfolg verkauft. Hör auf das, was Gott als Treue definiert und begreift. Und sei jemand, der Hoffnung bringt in die Hoffnungslosigkeit. Ich brauche die Band hier vorne. Und wir wollen an den Punkt kommen, wo wir unsere Herzen öffnen. Für das Wirken des Heiligen Geistes, für das Wirken Gottes. Freunde, wir sind, wenn wir über Jeremia sprechen, 600 Jahre vor Jesus Christus unterwegs. Aber das ganze Prophetenbuch, seine Person, seine Berufung, seine Geschichte weist uns hin auf das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Wisst ihr, wir merken im Jeremia-Buch, dass die Sünde des Menschen so schlimm ist, dass Gott richten und verurteilen muss. Aber wir merken im Jeremia-Buch auch, dass der Mensch so geliebt ist und so voller Potenzial, dass Gott einen Ausweg schaffen wird. Beide, ihr seid noch da, oder? Beide Dimensionen sehen wir im Buch des Jeremia. Hey, und beides ist explodiert, ist kulminiert am Kreuz von Golgatha. Denn wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir, ein heiliger Gott muss für uns sterben. So viel Sünde, so viel Böses, so viel Schlechtes haben wir in unserem Leben. Und gleichzeitig sehen wir, ein gerechter Gott will für uns sterben. Hey, so geliebt müssen wir sein, so voller Potenzial, so voller Hoffnung. Und beides sehen wir im Kreuz. Und jetzt, wenn wir gemeinsam anbeten, wenn wir gemeinsam singen, dann frag dich doch mal, Gott, welchen Punkt willst du mir heute Abend eigentlich neu offenbaren? Willst du mir meine Sünde vor Augen führen? Dinge, die ich bereinigen muss, Dinge, die ich in Ordnung bringen muss? Hey, dann sei doch bereit, das heute Abend zu tun. Aber vielleicht merkst du auch, Gott kommt gerade nicht in dein Leben an und nicht an diesem Abend in dein Herz, um nach dem Dreck zu suchen, sondern um nach dem Gold zu suchen und dir dein Potenzial und deine Zukunft vor Augen zu führen. Dann tauch doch mal ein in diese ewige Liebe Gottes und sag, okay Gott, danke für deine Liebe. Ich will das wieder neu begreifen, warum du mich gemacht hast und welche Pläne du für mich hast. Hilf mir, in deine Liebe einzutauchen und Dinge zu verstehen, die ich nicht begreifen kann. Und dich neu zu sehen und dich neu zu entdecken. Hey, ist es okay für euch, wenn wir gemeinsam Gott suchen und ihn anbeten? Komm, wir stehen gemeinsam auf. Jesus, wir danken dir, dass du heute Abend da bist. Und wir danken dir für dein mächtiges, für dein starkes Wort. Herr, wenn du sprichst, dann stürzen Mauern ein. Und das, was uns von dir abhält, das muss zur Seite weichen. Herr, ich bete, dass jetzt in diesem Moment der Weg frei wird zu dir. All das, was uns vielleicht Kummer und Sorgen bereitet hat in dieser Woche, was uns von dir getrennt hat, räum beiseite, Herr. Damit wir zu dir laufen und dir begegnen können jetzt in diesem Moment. Herr, wir wollen dich anbeten. Wir wollen dich groß machen. Wir wollen dir sagen, wer du für uns bist und wollen deinen Namen verherrlichen. Komm, wir erheben unsere Stimmen und machen Jesus groß. Hey, während unsere Augen geschlossen sind und wir einfach einen Moment der Privatsphäre garantieren, dass es jetzt zwischen dir und Gott geht, ganz egal, was jetzt links und rechts oder vor oder hinter dir passiert, Moment zwischen dir und Gott, da will ich als Einziger mal in die Menge schauen und will dich fragen, hat Gott zu dir gesprochen heute Abend? Und wäre es vielleicht für dich dran, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, hey, ich will hier mit einer anderen Perspektive weggehen, mit einem anderen Denken, mit einer anderen Sicht auf mein Leben, anders als ich gekommen bin, ich will nach Hause gehen mit neuem Mut, mit der Gewissheit, dass Gott mich liebt, an mir interessiert ist und mir eine Zukunft eröffnen will. Wäre es vielleicht für dich gut, eine Entscheidung zu treffen, heute Abend einzutauchen in diese Liebe oder die Vergebung Gottes zu suchen für Dinge, die dich bisher von ihm getrennt haben? Wäre es vielleicht für dich gut zu sagen, hey, da liegen Dinge in meinem Herzen, da sind Dinge auf meinem Körper, in meinem Leben, die machen mir Sorge, das sind vielleicht Krankheiten, das sind Abhängigkeiten, Gebundenheiten. Heute Abend will ich Befreiung und Heilung suchen. Bist du vielleicht einer, der eine Entscheidung treffen sollte und einen Action Step? Hey, während unsere Augen geschlossen sind, will ich dich fragen, bist du gemeint? Dann sei doch so mutig und streck Gott deine Hand entgegen und sag, ich bin gemeint, Jesus. Und jetzt in diesem Moment treffe ich eine Entscheidung. Jesus, ich ehre dich für die Menschen, die ihre Hände dir entgegenstrecken. Du siehst ihre Herzen und du weißt, was in ihnen abgeht. Und ich segne sie in deinem guten Namen. Du hast so viel Gutes vorbereitet für jeden von uns. Lass das doch heute Abend ein Neubeginn sein, wo Menschen sich wieder neu mit dir connecten, neu mit dir verbinden. Ich will dich bitten, dass du heute Abend, dass du Sünden vergibst. Und dass du Menschen, die in Ketten liegen, dass du die Ketten sprengst und diese Menschen in Freiheit führst. Ich bete, Herr, dass dort, wo Menschen in Abhängigkeiten gefangen sind, dass sie merken, da kommt die Befreiung Gottes in ihr Leben hinein. Herr, wo vielleicht junge Leute in Lieblosigkeit gefangen sind, vielleicht auch in Selbstablehnung, komm mit deiner Liebe, Herr, und führ du wieder vor Augen, wie gut du es meinst mit uns. Herr, ich weiß nicht, was du alles in petto hast für uns an diesem Abend, aber du sollst alle Freiheiten haben, so zu wirken, wie du es möchtest. Halleluja. Halleluja. Herr, jetzt in diesem Moment machen sich hinten im Foyer Beter bereit. Die haben so ein Schild, steht Segensbringer drauf. Die sind dafür da, Segen zu bringen und auszusprechen über dein Leben. Ich werde mich auch nach hinten stellen. Und du bist ermutigt, einfach aus der Reihe hervorzutreten und zu sagen, ich gehe da jetzt hin, ich lasse für mich beten, weil ich bleibe nicht einfach nur privat und anonym und verstecke mich mit meinen Gedanken, sondern ich vertraue mich jemandem an und ich hole mir Hilfe. Hey, während die Band uns weiterführt in die Anbetung und wir Gott suchen wollen, denk mal drüber nach, vielleicht ist das jetzt dein Moment, aus den Reihen herauszutreten und das Gebet zu suchen. Wir würden uns super freuen, dich zu segnen. Es wäre eine große Ehre, Hoffnung über dein Leben auszusprechen. Komm, wir machen weiter im Lobpreis.